2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Moin, es ist Dienstag, der 21. Oktober und ja, kurz nach 19.10 Uhr. Hier ist Michael und ihr hört den Millanton nach dem Spiel Fortuna Düsseldorf gegen den FC St. Pauli. Ja, das Spiel gewinnt Düsseldorf mit 1:0 durch ein Tor von Michael Lindl in der 32. auf Vorlage von Lukas Schmitz. Und ich spreche heute wieder mit Boris aus Düsseldorf und hoffe, dass er den Klimawechsel von Sizilien nach Deutschland einigermaßen gut verkraftet hat. Moin Boris.
Moin. Nee, hab ich nicht. Ich friere mir den Arsch ab. Wir haben heute 9 Grad und das ist wirklich unerträglich. Aber naja, müssen wir durch irgendwie.
Ja.
Statt mich wieder.
Hier in Hamburg ist auch richtig Herbst und richtig Regen und naja, aber gut. So ist das halt.
Ja.
Ja, ihr zweiter Saison Heimsieg, zweiter Tabellenplatz. Dazu nochmal Glückwunsch.
Danke.
Und ja, kommen wir doch mal gleich zum Spiel. Erste Halbzeit. Wie hast du es gesehen? Highlights, Lowlights?
Ja, also generell, ich sag mal, das weiß gar nicht, was man am Fernsehen sehen konnte. Jedenfalls 5 Minuten vor dem Spiel hat es dermaßen geschüttet wie aus Eimern, dass alles, was du danach da an Pleiten, Pech und Pannen gesehen hast, sicherlich darauf auch teilweise zurückzuführen war. Also die sind ja reihenweise ausgerutscht, beidseitig.
Ja.
Und da haben also auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, die Dinge zu beigetragen, dass es in der ersten Halbzeit ein Spiel war, weiß nicht, irgendwann gab es nochmal so eine Fehlpassorgie und so, also auf großem spielerischen Niveau war es nicht, aber es war aber auf der anderen Seite schon dieses Kampfspiel, was in der zweiten Halbzeit natürlich immer stärker geworden ist. Wenn ihr da in der 9. Minute das Ding irgendwie, ich sag es mal, verwandelt hättet, das hat mich eigentlich eher daran erinnert, wie wir donnerstags in unserem Käfigkick agieren, so aus, weiß ich, freistehend 8 Metern das Ding drüber zu donnern. Schönen Gruß bei uns an den Chancentod Jochen. Vielleicht sehen wir da ein anderes Spiel an so einer Stelle.
Ja.
Aber es ging hin und her. Das Tor war super rausgespielt, finde ich. Und so ein bisschen hat die Fortuna darauf reagiert, was ihr da eigentlich veranstaltet habt. Ihr habt euch relativ gut aufgestellt mit 4 Mann, davor nochmal 3 Mann. Das war sauschwer für Fortuna. Aber so mit der Zeit hat Fortuna sich so ein bisschen zurückgezogen und Pauli so ein bisschen spielen lassen, weil wir ein bisschen mehr Platz brauchten. Und genau das hast du dann gesehen, was zum Tor geführt hat. Mit einer schnellen Kombination da quer durch. Das hat genau das gebracht, glaube ich.
Ja.
Ich hoffe, es war Absicht. Ich hoffe es.
Aber ich glaube irgendwie, der Ball ist so lange unterwegs in den 16er, da muss einer von uns dazwischen hauen. Also das ist einfach, also da...
Sagen wir mal, er hat ganz gut von links in die, ein bisschen in die Rücklage gespielt. Ja? Das heißt also, von euch stürmen, glaube ich, 3 Leute mit natürlich und müssen Richtung Tor sichern. Aber er hat klug, zumindest nicht parallel, ich glaube, so ein bisschen rückwärts sogar gespielt, sodass Lindl natürlich in dem Moment freie Bahn hatte. Und das ist natürlich immer schwer zu verteidigen, sowas.
Ja, ja, den macht er dann auch gut rein, sage ich mal, dann das Tor. War für mich auch einer der besten Spieler bei euch gestern, der Lindl.
Ja, wir haben ja letztens schon drüber gesprochen. Also wenn der in der richtigen Position spielt, und das tat er gestern, dann ist er natürlich extrem wertvoll und auch gut eingesetzt. Ja, mit der Doppel-6 dahinter, mit Pinto und mit Avo, wo er ziemlich gut, ihn da abgesichert dahinter. Und unter diesen Umständen kann der natürlich ganz gut was entfalten.
Ja.
Keine Frage. Und das hat er auch geschafft gestern.
Du hattest es gerade schon angesprochen, die Chance in der 9. durch Alushi. Da kommt ein schöner Pass von Jatkowski. Ja, Höhe, Grundlinie vom 16er aus gesehen. Mhm. Und ja, gut, aber der kommt noch mal einmal doof aus, er hat ein bisschen Rücklage, ja, und dann zieht er das Ding voll übers Tor. Also das Ding kann natürlich im Winkel landen, aber ist in dem Fall rübergegangen. Ist natürlich trotzdem, wo du als Fan so, ja, also es ist schon eine riesen Torchance gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Und es war so
100-prozentige, braucht man nichts, also er war super gespielt und fertig, das Ding muss sitzen, gar keine Frage. Da kann der gern nochmal aufkommen, der Ball, aber die Jungs trainieren sie auch dauernd und spielen,
ja.
Klar, kann immer mal abrutschen, aber das Ding musst du reinmachen. Also
ja.
Gibt überhaupt keine Frage. Ne?
Genau, dann hatten wir auch nochmal in der 12. Minute einen ganz guten Spielzug, da haben wir richtig schön schnell von hinten nach vorne rausgespielt.
Mhm.
Dann kriegt Nöte den Ball so links am 16er und dann, ja, keinen richtigen Torschuss, keine richtige Flanke, irgendwie so ein Zwischending.
Mhm.
Da hätte man auf jeden Fall mehr draus machen müssen, finde ich. Ansonsten war es ja von den Chancen her so relativ ausgeglichen, fand ich, in der ersten Halbzeit. Ja, ja. Und was du auch schon erwähnt hast, die sind halt reihenweise irgendwie weggeglitscht irgendwie. Das ja, muss ja mega rutschig gewesen sein. Auf jeden Fall war das irgendwie nicht so das richtige Schuhwerk, habe ich das Gefühl.
Nee, beidseitig. Also das war in der Tat, also ich weiß nicht, ob man das vorher sehen konnte. Deswegen, ich habe es ja nicht am Fernsehen, sondern am Stadion gesehen. Also ja. Das hat so gegossen. Das war schon ein Abenteuer. Da haben wir uns schon selber gedacht. Also das wird gleich ganz lustig am Anfang.
Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ich war gestern bei St. Pauli eingeladen zu so einem Sponsorentreffen. Mhm. Kurz vorm Spiel hat dann nochmal der Vizepräsident von uns nochmal so eine Ansprache gehalten zu wirtschaftlichen Aspekten gerade und Abriss Nordkurve, Nordtribüne und Polizeiwachenbau und so weiter. Das war ganz interessant und ja, unter anderem waren die verletzten Spieler Schachten und Halstenberg da. Mhm. Okay. Und so habe ich gestern quasi das Fußballspiel verlebt. Mhm. Ja, wie auch immer.
Also, alles in allem, denke ich, wenn wir gleich zur Zweieinhalbzeit kommen, alles in allem sicherlich wieder so ein Spiel zwischen St. Pauli und Fortuna, wie wir es ja oft erlebt haben. Also ob nun bei euch da oben oder auch hier.
Ja.
Irgendwie immer wieder dann irgendwie so ein tolles Kampfspiel. Das kann man ja nicht anders sagen. Eine Menge gelbe Karten, ich glaube 8 Stück, wenn ich nicht täusche.
Ja, 4-4, ne?
Mhm, ich glaube ja. Und das hat auch dem ganzen Ausdruck verliehen, weil letztendlich hast du ja gesehen, selbst an den, also an den Eckfahnen wurde verbissen um alles gekämpft.
Ja.
Das zeigt das ja, also das ist ganz anders als bei manch anderen Spielen und von daher sind die Zuschauer eigentlich, was das betrifft, voll auf die Kosten gekommen, so richtig spielerisch war es kein Leckerbissen.
Nee, also man hat auch relativ viele Fehlpässe gesehen, also wenn wir den Ball gerade irgendwie dann verloren haben, habt ihr ihn aber dann auch quasi meistens gleich verloren.
Oder in der ersten Halbzeit gab es mal irgendwie so eine Staffette, da haben wir uns alle an den Kopf gepackt,
da
sind glaube ich 3-4 Fehlpässe hintereinander
richtig,
oder so, also
richtig,
unfassbar.
Ja, genau.
Naja,
ja.
Wir sind natürlich glücklich, wir sind Zweiter und haben uns weiter nach oben etabliert, haben weiter gefestigt gespielt. Wir haben ja beim letzten Mal schon über den Benchop gesprochen, der da auch wieder ordentlich geackert hat, wie irre. Die Jungs wissen alle mittlerweile, glaube ich, ziemlich gut, was sie da machen sollen.
Ja.
Und wir freuen uns natürlich im Moment darauf, was jetzt auf uns zukommt mit Kaiserslautern, der Dritte. Der ein Punkt hinter uns, wo wir hin müssen am Samstag und direkt schon die Woche darauf Ingolstadt, die zurzeit Erster sind. Das
ist
natürlich jetzt ein echter Charaktertest.
Zwei richtige Spitzenspiele vor der Brust.
Ja, super.
Aber lass uns nochmal zur zweiten Halbzeit kommen, Boris.
Ja.
Waren jetzt auch wieder nicht so viele Chancen in der zweiten Halbzeit. Also 54 hatten wir eine ganz gute von Budimir.
Mhm.
Die hat er ins Außennetz gehauen. Ja, war auch eine schwierige Situation, aber ja, hat er vergeben. Dann gab es eine Doppelchance bei euch. Durch den Poyan Palo.
Da rutscht er, glaube ich, ist auch einen Meter zu spät rein.
Ja.
Sagen, ne? Weil also im Grunde genommen todsicher, wenn du dann richtig da bist, dann ist das Ding auch drin. Aber er ist irgendwie, glaube ich, einen Schritt zu spät gekommen, wie ich das richtig gesehen habe.
Ja, das war ja also so eine Doppelchance, irgendwie 57. 58. Da hat es ordentlich gebrannt.
Mhm.
So, und dann machen wir das 1-1 und nehmen den Punkt mit durch Verhoek. Aber das wurde ja abgepfiffen.
Ich meine, es war abseits, ne? Also wir haben die Leute gesagt, die das irgendwie später noch, also die am Fernseher waren, die konnten, haben ja alle gesagt, also es war abseits und von daher war es dann ja scheinbar okay.
Ja, war es auch.
Wobei Verhoek hinterher hatte der noch eine Chance, irgendwie, die war der Hammer. Also da haben wir den Ball lang in den 16er segeln sehen, auf die rechte Seite, wo der den Volley nimmt. Den kann man machen, das ist natürlich sauschwer, das Ding, aber dann ist es auch direkt Tor des Monats.
Ja, ja, richtig, genau. Also da muss man auch mal, man kritisiert ja oft die Schiedsrichter und in dem Fall kann man die auch mal loben. Das hat der Linienrichter natürlich sehr gut eingeschätzt. Es waren echt Zentimeter, also Füße waren auf gleicher Höhe, Brust ein Stück weiter raus und abseits, geht dann aber zurück und kommt dann ja erst an den Ball. Aber gut, ist richtig entschieden worden.
Also du meinst bei dem Kopfball?
Ja, bei dem Kopfball, ja. bei dem Abseitstor. Ärgert mich natürlich trotzdem immer noch im Nachhinein.
Das wird mich ja auch ärgern.
Ich wollte und ich habe während des Spiels und nach dem Spiel, ich trauere um diesen, sage ich mal, verlorenen Punkt irgendwie gerade, weil gefühlt war das für mich ein unentschiedenes Spiel, jetzt auch im Nachhinein immer noch. Aber ihr habt halt ein Quäntchen das besser gemacht.
Also in solchen Spielen macht es ja wirklich nur eine Kleinigkeit aus. Ja? Also man kann sich da nicht beklagen, wenn es unentschieden ist. Auf der anderen Seite haben wir es, glaube ich, ganz clever gespielt und uns ist nur Angst und Bange geworden in den letzten 5 bis 10 Minuten, weil wir hatten eigentlich nur noch Verteidiger hinten drauf, nachdem Benchop dann da irgendwie auch raus musste. Da habe ich dann das Gefühl gehabt, dass keiner von denen so richtig wusste, wo er hin sollte, weil das System mit den vielen Leuten, die ein bisschen defensiv eingespielt Date sind. Das System kennt keiner. Also
ja, verstehe.
Das war irre. Also es war so ein bisschen kunterbunt, wie die da durch die Gegend gelaufen sind. Also ich sag mal, Gott sei Dank waren alle so schlapp, dass sie daraus kein Kapital mehr schlagen konnten bei euch.
Ja, ja.
Also da hat man dann gesehen, was das für eine Kraft gekostet hat, das
Ganze. Apropos schlapp, Benchop in der 87. mit Krämpfen in beiden Beinen. Was denn da bei euch los?
Ey, du, der hat geackert wie ein Wilder.
Also okay.
Ich sag mal, das weiß nicht, wie du das gesehen hast. Der ist ja, es gab zwei so unfassbare Szenen. Ich weiß nicht, wie weit das im Fernsehen rübergekommen ist in der zweiten Halbzeit. Das sieht man im Stadion natürlich viel geiler.
Ja.
Eine Szene war, dass dieser völlig wahnsinnige Bellinghausen wirklich diagonal über das gesamte Feld von links vorne, also aus unserer Sicht links vorne, bis nach hinten rechts durchgerast ist, weil er irgendwie so ein Loch gesehen hat, was sich wirklich aufgetan hat.
Ja.
Und der hat hinten an der Eckfahne rechts geklärt und der ist wirklich dafür das gesamte Feld durchgerast. Und das Gleiche hat der Benchop, ich glaube, davor oder danach auch einmal gemacht. Er hat gesehen, dass da irgendwo sich, ich sag mal, taktisch eine Lücke auftat und ist durchgerast und das auch in der zweiten Halbzeit. Und das macht der Benchop sehr häufig. Der hat gestern geackert, unfassbar.
Ja, okay.
Und dann irgendwann Krämpfe hatte zum Schluss in der 87. Das ist gar keine Frage, glaube ich.
Ich hab ja gleich auf Zeitspiel spekuliert, aber gut, wenn du sagst, der hat so viel geackert, dann ist es auch in Ordnung.
Ja, hat er. Also ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung. Wir müssen jetzt mal gucken, wie viele Kilometer der gelaufen ist. Irgendeiner zählt da ja scheinbar immer mit.
Ja.
Aber ich bin sicher, dass der einen super Wert hatte gestern.
Ja. Du hattest auch schon Bellinghausen angesprochen. Was macht ihr denn mit dem eigentlich immer? Gibt ihr dem irgendwie rohes Fleisch vorm Spiel?
Der kriegt einfach leckeres Altbier bei uns.
Okay.
Gar keine Frage. Oder ich sag mal, wirklich in den Brauhäusern ordentliches Essen und dann reicht das ja eigentlich.
Dann ist der mutiger genug, meinst du?
Ja, na, sagen wir mal so, der ist, das haben wir gleich beim letzten Mal auch schon gesagt, der ist in seinem dritten Frühling, der ist 30 und hat jetzt nach langer Verletzungspause ist der endlich wieder so richtig im Saft. Der hat lange dafür trainieren müssen, sich aufbauen müssen. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen rückwärts betrachtet, wie die Fortuna diese Saison spielt, mit ihm ist auf der linken Seite Stabilität reingekommen. Und seitdem er da ist, ist er mit dem Pinto auch einer von diesen Leadern, die man wieder auf dem Platz braucht, die wir vorher nicht so richtig hatten.
Mhm.
Das ist einer von denen, die anderen auch mitreißen können. Die machen immer noch diese paar Prozent mehr bei den anderen da noch aus. Die können sich an solchen Leuten aufrichten. Und der ist wirklich, ich sag mal, der hat wirklich die Finger in der Steckdose vorher. Und dann ist der 90 Minuten komplett unter Starkstrom.
Das habe ich auch so wahrgenommen. Das ist natürlich ein Spieler, oder auch mit Pinto zusammen, Bellinghausen und Pinto sind Spieler, die du in der Mannschaft, wenn du selbst die in deiner Mannschaft hast, haben willst, logischerweise.
Mhm.
Aber die du natürlich als gegnerischer Fan dann beginnst zu hassen irgendwann.
Ja, klar.
Da arbeiten wir jetzt auch hart dran, dass das der Alushi auch bei uns wird. Der war ja dann auch ganz schön gallig gestern, aber das ist natürlich auch wichtig auf der Position, dass du da einen hast, der erfahren ist, der das Alter mitbringt und der dann auch mal irgendwie seinen Gegenspieler volltextet und auch mal Taten zeigt. Ne? Also
Ich meine, das haben gestern beide ganz gut hingekriegt. Also bei euch, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es immer in der Einzelszene war. Ich weiß auch nicht, wer der an der Seitenlinie in unsere Richtung kam. Meines Erachtens, glaube ich, den Benchop wirklich voll getroffen hat.
Mhm.
Mit dem Arm, mit der Faust, mit was weiß ich was. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall sah das ziemlich heftig aus. Ich weiß nicht, wie es rübergekommen ist. Aber dafür kann so ein Schiedsrichter auch plötzlich mal was anderes zücken, was ich gar nicht gut finde, wenn es dann rot gibt, weil dann denken immer alle, sie wären die Weltmeister mit 11 Leuten und kriegen dann noch einen rein. Aber also die haben ja auch nicht zurückgesteckt, eure Jungs. Also das war schon richtig ziemlicher Kampf da.
Ja, da war ich auch sehr zufrieden. Also viel gearbeitet, viel investiert.
Mhm.
Umschaltspiel ist immer noch ein bisschen lahm, aber es entwickelt sich gerade, das sieht man. Und wir kriegen halt einfach mehr Chancen mittlerweile und die wir halt davor nicht hatten, noch beim alten Trainer.
Hilfst du mir mal, warum der Verhook erst so spät gekommen ist? Also ich habe den Jungs noch vorher gesagt, wenn der reinkommt, dann wird es sowieso schwierig, weil der setzt sich gut durch im Strafraum, finde ich. Warum war der so lange nicht auf dem Platz? Und was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass der Nöte irgendwie zu weit zurückgezogen gespielt hat. Wenn der spielen muss, wird's also keine Ahnung. Ich dachte, dass der einen Tacken offensiver agieren darf.
Ja, also Nöte nochmal, also der spielt halt so eine, sag ich mal, Halbposition ja im Prinzip. Mhm. Und soll ja eigentlich auch, ja, weiß ich nicht, ob der eigentlich so als Flankengeber vorgesehen ist, eigentlich nicht, aber er spielt halt so eine hängende Spitze eigentlich.
Mhm.
Aber irgendwie, weiß ich nicht, komme mit der Spielweise nicht so richtig zurecht, weil das auch immer bei ihm so ein bisschen latent so ein Laufen in einem Tempo ist irgendwie.
Mhm.
Aber gut, also ja, spielt er jetzt halt, hat sich irgendwie auch festgespielt, ja, ist halt so.
Ja.
Verhook kommt später, ja, weiß ich nicht. Also Budimir hat jetzt gespielt. der ist ja nun auch ein guter, das hat man ja auch an den Chancen gesehen. Ich denke mal, die sind beide gerade gut drauf und machen beide nicht unbedingt ihre Tore. Insofern ist das eigentlich fast egal. Gut, Verhoek hat gegen Union Berlin getroffen mit einem 3-0, das war ein schönes Tor. Aber letztendlich kann man auch das als Trainer so sehen, dass du halt ja vielleicht mit Budimir auswärts anfangen kannst, weil der natürlich in der Lage ist, den Ball besser auch festzuhalten. Während halt Verhoek direkt in den Strafraum geht und eigentlich auch von Flanken lebt, ne?
Ja, absolut. So. Aber das ist natürlich so ein Typ, der wirklich, das ist ein echter Brecher, ne? Also ja. Das ist auch einer, der den Ball, das hat er auch zweimal danach gehabt. Also da war der Suarez, der ja für Tar spielen musste, ein, zweimal kurz davor nicht im Bilde zu sein, ja. Weil er den also auch immer noch trotzdem im Strafraum abschirmen konnte, Herr Vogt. Ja. Und im Zweifel dann wirklich brandgefährlich wird, weil da muss er echt aufpassen, dass da kein Elfer bei passiert.
Also genau, ich würde mich freuen, wenn halt beide irgendwie, ja, so, sag ich mal, spielen und die Chancen nutzen, dass man beide bringen kann, je nachdem, in welcher Situation. Das ist ja dann eigentlich der Idealfall. Und wir gucken mal, wie wir das dann am Samstag gegen Karlsruhe machen, was Meckle dann, wie er dann da im Sturm beginnen lässt.
Ja, viel Glück auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank.
Das wünsche ich euch gerne.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall, aber da komme ich nachher nochmal zu. Ich wollte dich nochmal zu einer aktuellen Sache befragen, die mir via Twitter zugetragen worden ist. Geht da um eure Fanszene. Da gab es so beim Auswärtsspiel in Bochum und dann letztens in Darmstadt irgendwie so unschöne Szenen. Da geht es halt um ja linke Fans, rechte Fans, Rechte, die Linke bedrohen, wie auch immer. Also da gibt es halt irgendwie ein ganz massives Problem, so wie ich das gelesen habe. Ich werde es nachher auch nochmal verlinken bei uns im Blog, wenn ich den Podcast hochlade. Kannst du da was zu sagen? Weißt du, was da gerade los ist?
Also ich bin jetzt dadurch ein bisschen gehandicapt, dass ich die letzten zwei Wochen hier nicht war. Das heißt, ich bin jetzt nur rudimentär informiert. Darmstadt war ich ja nicht dabei. Tatsächlich ist es aber so, dass also seit, ich sag mal, geraumer Zeit und das nicht erst seit Wochen, sondern seit Monaten und vielleicht seit einem Jahr oder wie auch immer, es so ein bisschen rumort in der ganzen Fanszene. Man ist da, ich sag mal, nicht ganz grün. Es gibt extrem viele Splittergruppierungen, die alle irgendwelche tollen, schönen Namen haben und sich dann unter dem Dach der Ultras oder des selbstverwalteten Bereiches getroffen haben, beziehungsweise im Stadion stehen und irgendwie, also ich habe das Gefühl immer, ich kann es von außen sagen, dass der eine dem anderen dann nicht gönnt, dass er da der Vorsänger oder Nicht-Vorsänger oder sonst was ist. Jedenfalls macht es jetzt irgendwie in letzter Zeit irgendwie keinen Spaß zu hören, dass sich dann da gegenseitig teilweise auf die Schnauze gehauen wird und das ist dann irgendwie des Guten wirklich zu viel, in Anführungsstrichen. Wenn es dann auch noch um politische Dinge geht, dann verstehe ich die Welt eh nicht mehr. Zuvorderst gilt ja eigentlich der Support dem Verein und dann ist gut. Und Politik hat da an der Stelle in dem Moment ja nicht so viel zu suchen. Letztendlich unterschreiben alle selbstverständlicherweise, dass ich sag mal, gegen Diskriminierung und alle anderen Dinge, die da so rumwabern, nicht jetzt bei uns, sondern generell im Fußball, dass dagegen vorzugehen ist. Es gab, das weiß ich, vor einer Woche einen runden Tisch unter Leitung des SCD in Düsseldorf, Supporters Clubs, der Dachvereinigung, wo alle, scheinbar glaube ich, wirklich alle angetanzt sind und sich auch im Grunde genommen ausgesprochen haben, sozusagen, um der gemeinsamen Sache wieder zu dienen. So. Und das hoffe ich inständig, dass das dann auch wirklich mal Bestand hat und dass man sich daran hält, denn wenn sich da jeder irgendwie meinetwegen immer wieder versucht, ins Rampenlicht zu stellen, dann hat das überhaupt keinen Sinn. Also ich hoffe mal, dass der Frieden, in Anführungsstrichen, der da jetzt irgendwie mal vereinbart worden ist, auch wirklich belastbar ist.
Okay. Meinst du, dass Politik nichts im Stadion zu suchen hat?
Sagen wir mal so, Politik wirst du nicht von Fußball fernhalten können. Fußball ist aber, nehme ich mal an, genauso ein Spiegel der Gesellschaft, wie du alles andere in jeder Parteienlandschaft bei Wahlen und sonstigem hast. Also du wirst sicherlich irgendwie nie 40.000 Leute im Stadion haben und alle haben die gleiche politische Meinung. Das ist leider so, beziehungsweise es ist einfach ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das aber auszuleben im Stadion, denke ich, ist eigentlich im Grunde genommen der falsche Platz. Ja, also was sollen da irgendwelche Hardcore-Parolen oder sonst was? Die Leute, die ganze rechte Szene kannst du sowieso völlig für den Arsch, die kannst du nach Hause schicken, ja, haben dann überhaupt nichts zu tun. Aber generell denke ich mal, zuvorderst gilt es ja eigentlich, wenn ich ins Stadion gehe, den Verein zu unterstützen, für den ich da bin. Und von daher, natürlich hat ein Verein, finde ich sogar, eine gesellschaftliche Aufgabe und Verantwortung an so einer Stelle auch, ich sag mal, sich zu äußern, viele Dinge zu machen. Es gibt ja auch, ich sag mal, politisch gesehen Kooperationen mit verschiedenen Dingen. Das ist alles wunderbar. Aber wenn die Fans da anfangen, irgendwelche Dinge auszutragen untereinander, die warum auch einmal der eine hat dieses gesagt, der andere jenes gesagt, sonst was, dann fühle ich mich in den Kindergarten versetzt an so einer Stelle. Mhm. Und das finde ich einfach albern.
Also, ja. Also ich habe jetzt so einige Beiträge darüber gelesen. Und mir kommt es gerade so ein bisschen vor, wie vor einiger Zeit bei Braunschweig, dass der Verein sich im Prinzip ja da nicht aktiv unbedingt einmischt und dann eventuell auch, sag ich mal, den Weg des geringsten Widerstandes geht. Und
das kann ich im Moment leider, das kann ich im Moment leider nicht sagen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Verein sich nicht einmischt. Dafür kenne ich die Leute zu gut, die an so einer Stelle irgendwie in so die Ohren spitzen, wenn das soweit ist. Diese ganze Nummer, die jetzt vom Supporters Club ausgegangen ist, ist auch in Kenntnis des Vereins. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, dass auch ein Vereinsvertreter dabei war oder zwei. Das weiß ich im Moment nicht. Aber wesentlich ist, dass da das Ganze auch gebackt wird an so einer Stelle. Ja, generell, wenn es schlimm wird, muss der Verein sowieso eingreifen. Mhm. Aber da sind wir Gott sei Dank noch nicht. Also ich habe jetzt gestern keine dämlichen Transparente oder sonstiges gesehen. Ja. Also zumindest habe ich nicht gesehen. Es kann sein, dass irgendwo eins hängt, aber da war jetzt nichts der Art irgendwie zu sehen, also von daher.
Also ich würde nachher einfach nochmal so zwei, drei Sachen verlinken und dann kann jeder nochmal reinlesen und sich sein eigenes Bild darüber bilden. Das ist, glaube ich, dann ganz gut. Ich bin auch zu weit weg, ich habe es halt auch, wie gesagt, nur gelesen. Ich dachte jetzt nur, das war ja auch gut, dass du das nochmal so ein bisschen erläutert hast, dass du, ja, dann auch also sozusagen was dazu sagen kannst, das hast du ja auch getan und ja. Kann man euch eigentlich nur wünschen, dass ihr irgendwie diese ganzen Sachen irgendwie schnell für euch klärt wahrscheinlich, weil wer will schon irgendwie mit den Hintergründen vielleicht aufsteigen oder so.
Ja. Ich kann den Leuten nur wärmstens empfehlen, sich nicht selber immer so wichtig zu nehmen. Mhm. Und einfach mal daran zu denken, worum es da geht in der Gesamtheit. Kann ja jeder gerne machen, was er will, aber das muss er dann nicht ins Stadion gehen. Ja, also dann kann er ja gerne, was weiß ich, woanders irgendwie sich politisch betätigen, beziehungsweise meinen, irgendwie, was weiß ich, alles Mögliche veranstalten. Aber ich sag mal, die 90 Minuten, über die wir hier reden in dem Moment, ja, die gehen ja, glaube ich, denke ich mal, in die Richtung, dass man seinen eigenen Verein unterstützt an so einer Stelle. Ja. Und das sollte, finde ich, im Vordergrund stehen. Ja.
Gut. Dann kommen wir nochmal zum Schluss zu was ich beim letzten Mal völlig vergessen habe. Du hattest ja erzählt, du gehst schon seit 72 im Stadion, hast schon eine ewig lange Vereinshistorie hinter dir. Dass du aber auch so einen etwas größeren medialen Erfolg hast mit einem Projekt, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Erzähl doch nochmal, wie das eigentlich ist.
Ja, wir haben irgendwann, als wir aufgestiegen sind gegen Hertha, ja, dieses unselige Spiel erlebt, wo ja 2000 Kinder und Rentner auf den Platz gestürzt sind und die Berliner bedroht haben, wie doof. Das heißt, im Grunde genommen sind eigentlich alle nur, nachdem sie fast 120 Minuten beziehungsweise mit diesen ganzen Unterbrechungen 140 Minuten quasi unter Hochspannung im zweiten Spiel gegen Hertha auf den Plätzen waren, bei einem vermeintlichen Schlusspfiff auf den Platz gestürzt, was dann, ich glaube, medial zum dritten Weltkrieg wurde diese Woche, weil die Freunde aus Hertha meinten, sie müssten da irgendwie, ich sag mal, eine riesen Medienkampagne veranstalten, inklusive dann Otto Rehhagel, der irgendwann mal vor diesem DFB-Gericht erschien und dann dieses wunderbare Wort Halbangst geprägt hat. Also er war mal im Krieg 43 in Essen im Keller und hat die Bomben fliegen hören, das war Angst. Und in Düsseldorf hat er Halbangst gehabt. Und das hat also irgendwann bei uns, bei ein paar Freunden von mir und mir, das Fass komplett zum Überlaufen gebracht in der Gesamtheit. Und wir konnten nicht umhin und haben dann gesagt, also bei so einem Abend mit leckerem Altbier haben wir uns überlegt, wir machen jetzt mal was und haben einfach so ein dummes Video gedreht und haben das Ganze ein bisschen verarscht und haben auf Halbstark, auf die Melodie haben wir dann Halbangst gesungen und haben das einfach ins Netz gestellt, fertig. Daraus sind 40.000 Klicks geworden und insbesondere der Wunsch von vielen, das Ganze ein bisschen weiterzuführen. Halbangst sind dann also im Grunde genommen die Verarschung, das sind 7 Rentner, die, weiß ich, mit dem Rollator durch die Gegend gehen und dann im ersten Teil diese Berliner, zwei Freunde von uns, die Berliner gespielt haben, dann irgendwie verjagen. Beim nächsten Mal haben uns dann die Frankfurter eine wunderbare Vorlage gegeben. Da ging es um die von dir letztes Mal schon erwähnten Rösler und Beister, die angeblich in jeder Situation sich entweder haben fallen lassen oder was weiß ich was gemacht haben. Und Armin Fee und Bruchhagen haben Vollgas gegeben gegen Düsseldorf in einer Situation, wo sie also schon mal mit dem Rücken zur Wand waren, nach Düsseldorf mussten zum Heimspiel und ums Verrecken aufsteigen mussten aus finanziellen Richtungen. Und das haben wir uns dann genommen und haben das sogenannte Haus vom Fee dann gemacht. Also die Halbangsttruppe hat das Haus vom Fee gemacht. Und das hat dann, ich sag mal, weiß gar nicht mehr, 150.000 Klicks dann zur Folge gehabt. Ganz deutschlandweit wurde darüber berichtet. dpa hat dann sonntags geschrieben, selbst Armin Fee findet das Haus vom Fee gut. Als Frankfurt bei uns war, das war wirklich das Allergrößte, war, warum auch immer, 10 Minuten Verzögerung oder 15 Minuten Verzögerung und unser Stadion-DJ-Opa spielte dann das Haus vom Fee an und ich habe meinen Augen nicht getraut, aber 30.000 Leute haben dann, wie wir es im Film auch gemacht haben, so Taschentücher geschwenkt, so weiße. Und Armin Fee hat mir hinterher, ich habe ihn mal gesprochen, ein halbes Jahr später, und er war wirklich sehr lustig, gesagt, das wäre eine der lustigsten Szenen, die er je gesehen hätte, und dann haben wir noch 4-0 gewonnen, also das war schon brillant. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben damit irgendwas in die Wege geleitet, was wir gar nicht so gedacht haben, dass es so erfolgreich werden könnte. Wir haben danach ein Ding über Köln gemacht und letztens noch was, wir mussten jetzt mittlerweile irgendwo auftreten und so. Also es wird schon fast zu viel, aber es macht einen unfassbaren Spaß zu sehen, wie man mit solchen Dingen dann irgendwie auch viele Leute begeistern kann scheinbar.
Ja, das werde ich auf jeden Fall nachher auch mal verlinken. Wer daran Interesse hat, kann sich mal die Videos auf YouTube angucken von Halbangst. Ja, Boris, ich danke dir für die beiden tollen Folgen, die wir hier gemacht haben, für deine fundierte Einschätzung, wo ich auch schon ganz viel von der ersten Folge ganz viel positives Feedback bekommen habe, dass du ja dich ziemlich gut auskennst und ja.
Ja, vielen Dank dir, Micha. Also, ja. Hat mir Spaß gemacht. Grüß mir euren Doc, den Basti, den alten Düsseldorfer.
Ja.
Und ansonsten freue ich mich sehr darauf, dass wir beide mit Sicherheit dann auch beim Rückspiel sehen. Irgendwann, es ist ja noch nicht terminiert, aber es ist Ostern.
Ja.
Und da werde ich hundertprozentig bei euch sein und freue mich dann schon drauf. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe gestern den Christian Fuhrb, ich weiß nicht, ob der sagt, wer das ist, der für Mateko alles macht, die ganzen Scherendings. Der hat uns damals diese beiden Scheren hingestellt, dass wir bei euch da auf der Südtribüne mit zwei so großen Hubwagen uns da haben hochfahren lassen.
Ja.
Der hat mir gestern gesagt, dass nach eurem nächsten Pokalspiel oder sowas bereits dann der Abriss der Nordtribüne stattfindet.
Ja, das ist richtig. Es hat gestern auch der Vizepräsident bestätigt, dass das sofort nach dem Spiel gegen Dortmund losgeht. Er hat dann nochmal was erzählt zur Bürgschaft von der Stadt. Ich habe mit einem halben Ohr hingehört, war ganz interessant. Also auf jeden Fall alles positiv, geht los.
Ja, und angeblich soll es dann zu Ostern eben fertig sein. Das wollte ich damit sagen. Mit anderen Worten, dann stehen wir ja auf eurer neuen Nordtribüne sozusagen.
Das glaube ich allerdings nicht.
Bin gespannt.
Nee. Das glaube ich nicht.
Ja, dann ist natürlich die große Frage, was dann passiert, wenn dann eure Nordtribüne noch nicht fertig ist. Dann habt ihr ja wieder nur weniger Zuschauerplatz.
Ja, dann kommt ihr alle auf die Haupttribüne als Düsseldorf-Fans. Mhm. Wie die das dann mit der Fantrennung machen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, müssen die irgendwie lösen. Aber nee, das wird auf jeden Fall nicht fertig. Also bis zum Ende der Saison. Davon gehe ich jetzt mal aus.
So oder so, wir werden uns auf jeden Fall sehen und ich freue mich sehr drauf. Und ich wünsche euch erstmal für die nächsten Wochen Glück.
Ja, vielen Dank.
Dann freue ich mich auf Ostern.
Genau, super. Und ich erzähle noch mal kurz, wie es weitergeht. Ich werde diese Woche noch mit Jörn sprechen vor dem Heimspiel gegen den KSC. Und dann werdet ihr alles Wissenswerte rund um den Karlsruher SC erfahren. Bis dahin, macht's gut, Forza, tschüss.